Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und ich darf euch begrüßen, wieder zurück aus der Länderspielpause. Es geht wieder los in den Zweitliga-Alltag. Hannover 96 empfängt niemanden, weil wir auswärts spielen. Er spielt am Samstag bei dem SC Paderborn, dem Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Das fällt mir schwer, irgendwie das auszusprechen, muss ich ehrlicherweise sagen. Werden wir aber heute drauf gucken, wie ist 96 drauf, wie ist Paderborn drauf? Wird es denn im 7. Auswärtsspiel in Paderborn endlich mal wenigstens einen Punkt oder gibt es da wieder nichts zu holen? Werden wir drüber sprechen. An meiner Seite heute Abend, André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörenden. Ich möchte euch heute allen einen wunderbaren Gruß ausrichten und zwar habe ich 5 Minuten vor dieser Sendung. Nein. Vor dem angedachten Start dieser Sendung, mit einem guten alten Freund gesprochen. Er sieht ein bisschen aus wie Yoda, ist nur nicht ganz so weise. Und er sagte mir, ich soll euch alle von Herzen grüßen. Liebe Hannover 96-Fans, ich grüße euch alle von Herzen. Wir fangen, glaube ich, nochmal ganz neu an ab jetzt mit einem Sieg in Paderborn. Denn nach diesem Scheißspiel in Darmstadt, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, ich habe vorhin das Wort gehört, ich bin schon wieder auf 180, muss jetzt was passieren. Und ganz ehrlich, ich hoffe, jeder versteht jetzt, warum Darmstadt echt der letzte Drecksverein ist.
Ich denke schon, ich bin gespannt, wer dein alter Freund ist, der aussieht wie Yoda, muss ein ziemlich kleiner Mensch sein, aber sei es drum, es sei dir gegönnt und sei dir geschenkt. Übrigens, das Spiel war nicht in Darmstadt, sondern in Hannover, das macht es eigentlich noch viel schlimmer, um dich mal so ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Auch mit dabei heute Abend ist Ferdi. Servus, lieber Ferdi.
Moin Tobi, ja, ich habe jetzt nicht nur den komischen Wunsch, die alte Star Wars Trilogie nochmal zu schauen. Ich freue mich auf die Folge. Ich bin heiß wie Frittenfett durch die Länderspielpause und dadurch, dass ich ja, glaube ich, auch in der Darmstadt-Woche nicht dabei war, ist es gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich eine Ewigkeit her. Ich bin gespannt, wie wir das Spiel, wie wir den Gegner und wie wir vor allem unsere 96er heute sehen. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, hat mal irgendwer gesagt. Und schön, dass du endlich wieder dabei bist, Ferdi. Es war auch viel zu lange. Und natürlich auch wieder dabei ist derjenige, der uns sagen wird, warum der SC Paderborn verdiente Tabellenführer ist und 96 da keine Chance hat. Der beste Job der Sendung. Guten Abend, lieber Luca.
Guten Abend, Tobi. Ja, ich freue mich auch extrem. Die Vorbereitung auf Paderborn hat richtig Spaß gemacht, wenn man sich so überlegt, wo Hannover 96 steht. Nein, aber ernsthaft. Die Länderspielpause war viel zu lang. Sie hat einerseits gut getan, weil ich dann mich mal eine Woche lang ein bisschen fernhalten konnte von Hannover 96, aber so alles über eine Woche fängt dann doch schon irgendwann an zu nerven und dementsprechend habe ich auch sehr große Freude und freue mich, wieder hier sein zu können.
Ja, da freue ich mich natürlich genauso, dass du wieder hier bist. Möchte aber erstmal so ganz so ein bisschen auf das Allgemeine gucken. André, da bist du genau der Richtige. Die beiden anderen waren letztes Jahr noch nicht bei uns, da waren sie noch jung und unerfahren, jetzt sind sie hübsch jung und bei uns. André, du warst aber schon da. Ich erinnere mich gut. Also klar, Stefan Leitl hat uns jahrelang ein bisschen gequält und es war mal so ein Auf und dann ganz viel ab. Wir haben uns viel geärgert, dann wieder gefreut und gehofft. Es war schlimm. In der letzten Saison, nach dem 12. Spieltag, also quasi am Standpunkt, den wir jetzt auch haben, war Hannover 96 Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga mit 22 Punkten. Da kam nämlich das Spiel gegen Darmstadt erst am Spieltag danach und dann war es dann auch mit der Tabellenführung wieder dahin. André, aber ich erinnere mich gut daran, dass wir in unserer Runde immer wieder gesagt haben, boah, die Liga, also da schlägt irgendwie jeder jeden, es setzt sich keiner so richtig ab. Auch die Top-Favoriten Köln, Hamburg, die dann am Ende aufgestiegen sind, haben geschwächelt und 96 war immer irgendwie dran, da oben reinzuspringen und hat es dann diesen einen Spieltag geschafft und danach und davor dann nicht mehr. Und André, wir haben gesagt, es ist nicht mehr so einfach, es wird nicht mehr so einfach sein, aufzusteigen wie in der vergangenen Saison. Wie gesagt, 22 Punkte, Tabellenführer. Jetzt, André, haben wir 21 Punkte, sind Tabellenfünfter und sind bereits 8 Punkte hinter dem kommenden Gegner, dem SC Paderborn, dem Tabellenführer. Ganz kurz für euch da draußen, die Tabelle vom Kicker gerade nicht aufhaben. In der letzten Spielzeit waren wir Erster mit 22, wie gesagt, und bis zu Platz 9 waren es nur 4 Punkte Vorsprung. Damals der erste FC Magdeburg, Köln übrigens auch 4 Punkte hinter uns als Siebter. Und wenn man dann diesen Abstand, den jetzt der 5. 96 zum ersten Paderborn hat, sucht, gelangt man zum 13. Greuther Fürth. Da waren es dann zwar 9, aber das war dann der Abstand zum 13. André, hatten wir recht? Sind wir einfach so weise, dass wir sagen, einfach stimmt?
Hatten wir jemals Unrecht? Zuschriften bitte an tobi.gröbner@vnw.
Ja, so ähnlich, ja.
Nein, aber jetzt mal im Ernst, ja, hatten wir natürlich absolut recht, natürlich. Was ist das für eine Frage? Und dieses Jahr mache ich mir, bevor ich sage, dass ich Sorgen mache, will ich anders starten. In jeder Saison, die wir bis jetzt erlebt haben in der zweiten Liga, ist immer eine Mannschaft aufgestiegen, die eine richtig dicke Serie hatte. 8 Spiele in Folge gewonnen, Gruß nach Paderborn, St. Pauli hatte, glaube ich, 10 Spiele am Stück gewonnen, irgend solche verrückten Geschichten. Das heißt also, wenn du es schaffst als Mannschaft in der zweiten Liga, ob durch Qualität, Glück, Zufall oder was auch immer, eine Serie von 8 plus Spielen hinzulegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende aufsteigst, riesengroß. So, das ist schon mal vorweg. Ich hatte große Hoffnung zu Beginn der Saison, als ich dachte, am Anfang werden wir Probleme haben, dass wir da eine Serie gestartet haben von 4 Siegen in Folge. Da habe ich mir tatsächlich gedacht, wenn wir jetzt es schaffen würden, nochmal 1-2 Siege hinterherzulegen, und damals sah es ja auch so aus, als ob wir das könnten, dann sind wir ganz dick im Geschäft, weil es dauert ewig, bis du wieder runterrutscht. Und in dieser Ewigkeit, bis du wieder runterrutschst, würdest du halt andere Punkte holen, Spiele gewinnen und dich deswegen ganz oben festsetzen. Jetzt haben wir es geschafft, runterzurutschen. Und das macht mir Sorgen. Punkt 1. Jetzt kann man ja sagen, wir sind doch Optimisten. Wir holen jetzt wieder 8 Siege in Folge und steigen auf. Das mag sein. Jedoch, und genau das hast du gerade angesprochen, Tobi, die anderen Mannschaften, insbesondere die 2 Mannschaften, die aktuell Platz 1 und Platz 2 belegen, machen mir Angst. Paderborn hat eine super Serie. 9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Schalke hat auch 9 Siege. Beide Mannschaften haben 3 Siege mehr als wir. Das musst du erstmal aufholen. Und wenn ich mir die Nachrichten aktuell angucke, dann wird mir Angst und Bange, weil nämlich Paderborn wirklich einen Lauf hat, ein gutes Team hat, einen guten Trainer hat, da passt alles. Und Schalke jetzt auf einmal Weihnachtsgelder ausgezahlt bekommt. Eine Anleihe, 90 Millionen stehen da im Regal, wenn die das clever anlegen. Also deswegen, dieses Jahr wird es nicht so einfach sein wie letztes Jahr, aber dieses Jahr sollten wir mal ganz, ganz dringend den Aufstieg anvisieren und am Ende auch erreichen. Weil ich glaube, sonst wird es in den nächsten Jahren so schwer wie noch nie zuvor für uns.
Ja, das ist sicherlich möglich und du hast natürlich recht. Natürlich hatten wir recht, als wir das in der letzten Saison gesagt haben. Das ist völlig logisch. Es war eine rhetorische Frage, bin ich ganz ehrlich. Hat mich trotzdem erschreckt, als ich mir das nochmal vor Augen geführt habe, auch von so unserer Gefühlslage. Gerade in der letzten Saison zu Hause waren wir eine Macht bis zum Spieltag 12, weil am 13. gab es die Heimniederlage gegen Darmstadt. Kennen wir irgendwie. Und trotzdem fühlten wir uns schlecht. Also hatten nicht diese Begeisterung in uns, die wir jetzt zu Beginn der Saison hatten. Und André hat es angesprochen. Also gucken wir nochmal ganz kurz auf 96. So, wir können das ja super unterteilen. Dafür war das richtig toll, die Ansetzung der Länderspielpausen. 3x4. Wir haben das schon in der letzten Länderspielpause gemacht. Gucken wir jetzt noch mal ganz kurz drauf. Klar, die ersten 12 Punkte, also 4 Siege. Das war großartig. Man las von Rekorden aus den 80ern und dass Christian Tietz besser ist als Ralf Rangnick. Und was waren das alles für tolle Schlagzeilen? Auch wir haben damit eingestimmt. Dann gab es die erste Länderspielpause. Erinnere mich noch gut, dass wir gesagt haben, die kommt zu Unzeit. Christian Tietz sagte und wir glaubten ihm, nein. Die brauchen wir. Ein paar Dinge verfeinern, ein paar Rekonvaleszenten zurückbekommen. Das wird noch besser nach der Länderspielpause. Ja, es waren 5 Punkte. Wir hatten 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage und die war deftig gleich zu Beginn. 0-3 gegen Hertha BSC. Boah, war das ein schlimmes Spiel. Dann gab es nochmal eine Länderspielpause. Da waren dann irgendwie alle der Meinung, oh, okay, die brauchen wir jetzt. Jetzt werden wir nochmal resetten und jetzt aber Volldampf. Ja. Es gab 1 Sieg, nur noch 1 Unentschieden. Es gab 2 Niederlagen. Besonders schön natürlich die letzte, das 2-3 zu Hause gegen Darmstadt 98. Also was haben wir geholt? Aus den ersten 4 12, aus den zweiten 4 5, aus den dritten 4 4. Paderborn unser kommender Gegner. André hat es gerade gesagt, mit einer super Serie. Wir sind liegen gestartet. Nach 4 Spieltagen 5 Punkte, also so gut wie wir nach der ersten Länderspielpause. Ja, und dann 12 und 12. Also unsere 4-Spiele-Serie zu Beginn, bei der wir schon sagten, wir sind eigentlich schon aufgestiegen, ja, die hat Paderborn einfach mal verdoppelt und steht jetzt an der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga 8 Punkte vor uns. Und ich frage mich, warum? Aber das Gute ist, diese Frage wird nicht unbeantwortet bleiben, weil wir haben ja unseren Luca. Luca, der immer das größte Herz für unseren Gegner hat, das schätze ich so an ihm und uns immer wieder erzählt, wie toll unser Gegner ist. Also Luca, was genau macht Paderborn da besser? Übrigens, liebe Grüße nach Köln. Lukas Kwasniok, der Paderborn verlassen hat, um unbedingt erste Liga zu sein. Gucken wir mal, wie das mit dem FC läuft und gucken wir mal, was der SC Paderborn jetzt macht. Aber Luca, was machen die besser? Und haben die es geschafft, sich so einzuspielen, dass sie jetzt in einem Konstrukt sind, dass das immer weiter verfestigt ist und das immer besser spielen kann? Oder was ist da los?
Also erstmal würde ich sagen, nachdem du gesagt hattest, die haben erst 5 geholt, dann 2x12, dann wird es jetzt Zeit, dass sie aus den letzten 5 Partien nur 4 Punkte holen und wir holen 12 und dann stehen wir zur Winterpause punktgleich mit denen. Das ist mal, würde ich sagen, das allererste, was wichtig ist. Ja, was macht Paderborn besser als Hannover 96? Am Ende, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen der Liga schaut, auf vor allem auf Statistiken mit Ball, sind Paderborn und Hannover, mal abgesehen von der generellen Spielanlage, die ist ein bisschen anders, aber in allen Statistiken sind die irgendwie beieinander. Bei abgegebene Schüsse sind sie Platz 1 und 2, bei Field Tilt sind sie Platz 2 und 3. Bei Field Tilt minus Ballbesitz, also wie gut schafft man es, den Ball ins gegnerische Drittel zu bewegen im kompletten Ballbesitz, sind sie 8er, wir 7er. Da ist sehr vieles ähnlich, bis auf die durchschnittliche Passhöhe. Und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo man über die unterschiedlichen Spielanlagen reden muss. Weil bei der durchschnittlichen Passhöhe, also wie hoch, ja, ergibt sich eigentlich vom Namen, wie hoch passen wir uns meistens den Ball zu, ist Hannover 5. und Paderborn 15. Und ich finde, das spricht so ein bisschen generell für die Art und Weise, wo der große Unterschied liegt, nämlich in der Anzahl der Gegentore. In den Offensivstatistiken sind wir rein statistisch gesehen quasi gleich, aber defensiv, sie spielen deutlich mit deutlich weniger Spektakel, blocken dementsprechend auch so ein bisschen mehr den Gegner und schaffen es eindeutig besser. Und das nervt mich so ein bisschen bei Hannover 96, dass es kein Thema ist, weil wir reden immer von Dominanz und Spielkontrolle, aber wir haben gar nicht so viel Dominanz und Spielkontrolle, wie wir immer behaupten würden. Am Ball ja, ohne Ball, Es gibt da die ganz, ganz schöne Statistik.
Und es gibt jetzt erstmal vor allem das Thema Paderborn. Also sag uns erstmal, was Paderborn gut macht und dann gucken wir auf 96.
Ja, ganz kurz, lass mich noch die letzte Statistik anbringen, dann bin ich mit Zahlen auch fertig. Es gibt nämlich den sogenannten Off-Ball-Pressure. Also wie gut ist man daran, den Gegner aus dem eigenen Defensivdrittel zu drängen? Da sind wir mit Abstand letzter. Also und Paderborn ist da irgendwo im Mittelfeld. Also jetzt auch nicht überragend, aber einfach deutlich ausgewogener. Und was machen sie gut? Sie haben ein relativ stabiles Mittelfeldpressing, würde ich sagen. Sie haben relativ gute Pressing-Auslöser. Also sie pressen nicht so intensiv und viel wie andere Mannschaften in dieser Liga, aber deutlich ja, gezielter, sage ich mal. Also die haben deutlich, sage ich mal, klarere Pressing-Auslöser und gewinnen dann auch viele hohe Bälle, müssen aber nicht ganz so oft ins Risiko gehen, wie jetzt zum Beispiel wir. Ich habe es halt sehr auf uns bezogen in dem Fall. Von der Grundordnung spielen sie zum Beispiel ist genau gleich. Aber wie gesagt, sie haben halt diese anderen Nuancen. Und was auch immer ein bisschen zur Wahrheit gehört, die letzten 8 Spiele hatten sie jetzt nicht die allerstärksten Gegner. Und sie haben teilweise Tore geschossen. Ich habe mir die Tore vor allem aus den letzten 4 Partien nochmal angeschaut. Die sind teilweise Hanebüchen. Also da stehen sie einen Millimeter nicht im Abseits. Da ist es teilweise ein geklärter Einwurf und danach ein Fernschuss, wie sie Tore erzielen. Aber, und das muss man auch sagen, sie gewinnt viele Spiele mit einem Tor gegen, mit einem Torunterschied. Und sie schaffen es aber auch, diese Spiele dann zu ziehen. Das muss man einfach sagen. Auch wenn sie mal die schlechtere Mannschaft sind, durch ihren Einsatz, durch ihren Willen, schaffen sie es, diese Spiele zu ziehen. Und das muss ich ihnen hoch anrechnen.
Klingt so ein bisschen wie 96 in Kiel. Wir ziehen es halt nur nicht durch. Wir dominieren Darmstadt irgendwie 15 Minuten, schießen 18.000 Mal aufs Tor, treffen aber auch gar nichts und dann kommt Darmstadt, macht zwei Buden. Was sind so die Spieler, Luca, auf die wir achten müssen? Also hast du da, ich muss sagen, ich halte den Kader für nicht so stark, aber was weiß ich schon. Offensichtlich ist das, sonst wäre er nicht Tabellenführer. Also was sind da die Schlüsselspieler, auf wen müssen wir achten? Wen darf Boris Tomiak schon in der fünften Minute ganz, ganz hart attackieren?
Fairerweise, ich habe den Kader, also ich habe vor der Saison drauf geguckt und habe halt auch gesagt, gut, Paderborn wird nicht aufsteigen, aber größtenteils wegen Lukas Kwasniok. Ich meine, sie haben jetzt als Trainer Ralf Kettemann. Das ist halt typisch Paderborn. Die nehmen einen Trainer von der Karlsruher U19 und der funktioniert. So, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Wenn man aber draufschaut, der Kader hat sich gar nicht so sehr verändert. Also sie haben ihren Stammlinksverteidiger verloren und ihren Stammstürmer, haben dafür Ersatz geholt und ansonsten ist der Kader gleich geblieben und sie haben sich verstärkt. Eine dieser Verstärkungen, und da muss man wirklich sagen, bin ich extrem neidisch, ist Dennis Seimann im Tor. Wahrscheinlich momentan eins der, wenn nicht das größte deutsche Torwarttalent. Ich meine, der ist 19, spielt U21-Nationalmannschaft und hat es in dieser Saison auch schon öfter mal geschafft, sie in Spielen ja einfach im Spiel zu halten. Gegen Magdeburg waren sie schlechter, gegen Fürth hält er sie lange im Spiel oder hält er sie ein paar Mal im Spiel. Also der ist wirklich brutal gut. Dann in der Abwehr der zentrale Mann, Felix Götze, Bruder von Mario Götze, also tatsächlich mit weltmeisterlichen Genen, sage ich mal, in dieser Mannschaft unterwegs. Und ich sag mal, das sind sehr gute Spieler. Drumherum spielt Mathis Hansen und Jörg Scheller, die sind gut, jetzt aber auch nicht herausragend. Aber das zieht sich ganz, ganz oft durch. Sie haben in allen Mannschaftsbereichen irgendwie einen Unterschiedsspieler und dann so, ja, einfach gute Zweitligaspieler. Zum Beispiel im Mittelfeld und auf der Schiene, wie gesagt, sie spielen in 3-4-2-1. Haben sie Rafael Obermeier und Santiago Castañeda, die in dieser Saison wirklich brutal spielen. Obermeier spielt so auf der linken Schiene und ist so, sag ich mal, ein Spielmacher von links. Castañeda ist der Sechser, der in einem 3-plus-1-Aufbau das ganze Spiel von hinten ja mit orchestriert. Und Mika Bauer, der andere sehr gute zentrale Mittelfeldspieler, ist dann so ein ja sehr offensiver Spieler, der auch schon einige oder der schon zwei Saisontore hat. Rechte Schiene dann wieder Laurin Kurda, solides Zweitliganiveau. Und lustigerweise finde ich persönlich, dass sie im Angriffsdrittel ihren schwächsten Mannschaftsteil haben, aber auch ihren besten Spieler. Das ist jetzt ein bisschen, ja, bisschen konträr zueinander, weil einerseits Philipp Bilbia, der hat in dieser Saison schon alles gespielt, von linker Flügel, rechter Flügel und teilweise auch Mittelstürmer, wirklich deren, ja, wahrscheinlich gefährlichster Spieler ist. Den dürfte Boris Tomiak gerne sich mal zur Brust nehmen mit seinen 8 Saisontoren. Das ist meiner Meinung nach wirklich ihr bester Spieler. Und dann haben sie daneben Steffen Tigges zum Beispiel, dem traue ich persönlich einfach nicht viel zu. Hat aber auch schon 2 Saisontore. Hat damit mehr als Benedikt Pichler, aber naja. Und auf dem rechten Flügel würde ich dann entweder Klaas erwarten oder Stefano Marino. Letzte Saison noch Hannover 96 U23 gespielt. Diesen Sommer nach Paderborn gewechselt. Auch schon mit Einsatzzeiten und ganz wichtig, dem Siegtreffer gegen den BTSV.
Ja, Marino, muss man ganz ehrlicherweise sagen, war aber nur ein Jahr in der U23 für die Drittliga geholt, kam aus Karlsruhe vom KSC, da ein wirklich, wirklich hoch...
Kennt der Kettemann daher? Wahrscheinlich, ne?
Es wird so sein. Er ist in Karlsruhe gewesen, hoch gehandelt, ganz, ganz hoch gehandelt. Ein bisschen jung vielleicht, um in der Drittligamannschaft eine Zweitvertretung eine tragende Rolle zu spielen. Trotzdem ein Verlust aus meiner Sicht und dann auch ein Gewinn anscheinend für den SC Paderborn. Ja, das klingt genauso, wie ich Paderborn empfinde. Ja, so, ja, da ist schon ein bisschen was da, aber auch irgendwie auch nicht. Stadion ist langweilig, wird in der Welt irgendwie zweimal nachgebaut, aber nicht, weil es so besonders doll ist, sondern weil Luxemburg einfach keine schönen Stadien hat. Und in Polen steht es auch nochmal. Ja, gut, die Polen kopieren halt. Ne? Also von daher, das ist auch nichts Weltbewegendes. André, wie empfindest du das, wenn Luca so über Paderborn spricht?
Zum ersten Mal distanziere ich mich natürlich von deinen Vorurteilen gegenüber unseren europäischen Nachbarn. Aber natürlich hat Luca einen Punkt, den ich rausgehört habe, den er vielleicht gar nicht gesagt oder gemeint hat. Aber ich habe natürlich rausgehört, weil ich ja selektiv hören kann, dass Paderborn eine durchschnittliche Zweitligamannschaft ist, aber eine Sache halt großartig macht, nämlich das, was sie können, einfach auf den Platz bringen und mit Einsatz die Quäntchen oder die paar Prozentchen oder nennt es wie ihr wollt, einfach rausholen, die dann am Ende reichen. Und da waren wir auch schon mal. Ja, du hast das Kiel-Spiel angesprochen, Tobi, wo wir einfach das Quäntchen, das Prozentchen mehr draufgelegt haben. Und ich kann dir genauso die Spiele, die Situation, schön groß an Herrn Tomjak, nennen, wo wir die Quäntchen und die Prozentchen eben rausgenommen haben und uns das am Ende die Punkte gekostet hat. Und Luca hat natürlich auch noch mit einer Sache recht, indem er sagt, dass, du hast es jetzt nicht ganz so ausgedrückt, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass Paderborn so ein bisschen oberhalb des eigentlichen Limits spielt und wir ein bisschen unterhalb des eigentlichen Limits. Wenn das mal bei ein, zwei Spielen so ist, dann ist das halt Glück, Pech, Trend oder Form. Aber wenn die da 8 Spiele in Folge da gewinnen, ja, 8 Spiele in Folge siegen, trotz Länderspielpause, du hast es auch gesagt, Tobi, dann ist da schon eine Qualität und eine Stabilität vor allen Dingen drin. Und das ist etwas, was mich erschreckt, dass wir diese Stabilität nicht haben. Dass du mal ein Spiel verlierst, unglücklich, dass du mal unentschieden spielst, dass du mal irgendwas, das ist alles in Ordnung. Aber ich finde, uns fehlt kolossal die Stabilität und die hat Paderborn und deswegen ist das hochgradig unangenehm. Und, verdammte Axt, wir sehen jedes Mal auch echt scheiße gegen die aus. Wie oft waren wir in Paderborn oder haben da Spiele gegen Paderborn geguckt?
6 Mal.
Also das ist ja der, also Darmstadt ist ja für mich die absolute Horrormannschaft. Ich möchte das nicht nochmal jetzt hier großartig ausposaunen, aber Paderborn ist von den Ergebnissen her ja unser absolutes Kryptonit.
Ja.
Also das ist ja unfassbar und jetzt kann man nur hoffen, dass die Serie reißt, weil wir nicht, und auch da hat Luca den Punkt, wenn die den 9. Sieg in Folge holen und wenn die 3 Punkte im direkten Vergleich gegen uns holen, dann sage ich, werden wir die für den Rest der Saison nicht mehr überholen. Das heißt, es ist im Bezug auf Paderborn für uns ein absolutes Schlüsselspiel. Und deswegen soll Luca uns gleich mal Mut machen, wie wir das mit unseren Qualitäten stemmen, weil auf Fehler von Paderborn, auf Inkonsistenz, Instabilität oder sonst was brauchen wir bei denen nicht hoffen.
Ja, aber bevor wir so ein bisschen uns aufbauen lassen, möchte ich eigentlich noch so ein bisschen stehen bleiben in diesem Blues, in diesem Ab. Wärts gerichteten Trend von 12-5-4 würde bedeuten, jetzt holen wir nur noch 3, aber es sind 5 Spiele, ja, dann passt es ja vielleicht wieder, oder nur 2, oder holen wir mehr. In jedem Fall gibt es das Global Soccer Network und das Global Soccer Network erhebt ganz, ganz viele wunderbare Daten, die man ganz hervorragend analysieren kann. Die Daten über Hannover 96, Luca hat ein paar genannt, was die Statistiken angeht, besonders stark in Torabschlüssen. Total schön, weil auch wir schießen ja auch Tore, so ist es nicht. Gibt aber auch schlechte Daten über 96. Und vor allem das Schlimme ist, dieser Trend, den wir aus den Spielen erkennen, der leitet sich auch dann ab oder lässt sich ableiten aus den Daten, die erhoben werden. Ferdi, du hast dir das so ein bisschen angeschaut. Die ersten 4 waren toll. Wir waren griffig, wir haben nach vorne verteidigt, wir waren aggressiv, wir haben gute Zweikämpfe geführt, wir haben sie gewonnen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, möchte ich beinahe sagen. Was kannst du uns da erzählen?
Ja, das NDR hat eben die Woche einen sehr, sehr spannenden Artikel mit eben diversen Stats dazu geschrieben. Und da kommen so ein bisschen so 2 Punkte raus. Der eine Punkt ist, dass wir ein bisschen zu sehr wie der erste FC Magdeburg letztes Jahr aussehen, mit ähnlichen Stärken, aber halt auch mit ähnlichen Schwächen. Und unsere Vorstellung war ja schon, dass wir die Stärken von Magdeburg beibehalten, die Christian Tietz auch schon in Magdeburg durchgesetzt hat, die Schwächen aber aufgrund der höheren individuellen Qualität, die wir im Kader haben, dass die aber weniger werden. Jetzt ist das aber leider nur bedingt so. Und das andere ist, wie du schon angesprochen hast, dass der Trend auch wirklich nach unten zeigt. Also dass, wenn du dir eben die letzten 8 Spiele anschaust, dass wir einerseits an unseren Stärken verloren haben, dass wir zum Beispiel mit Ballbesitz nicht mehr so stark sind, beziehungsweise dass wir mehr Ballbesitz haben, der halt einfach zu wenig Gefahr führt, dass wir auch im Pressing nicht mehr so gut überspielen, dass wir aber auch in den Zonen, wo wir sowieso schon so ein bisschen Probleme haben, sprich defensive Kompaktheit, Zweikämpfe führen hinten, Restabsicherung, dass auch das nochmal schlechter wurde. Und, da renne ich jetzt, glaube ich, bei André offene Türen ein, dass wir nach der Halbzeit regelmäßig nachlassen und uns da dumme Gegentore fangen, der Gegner irgendwie regelmäßig mit mehr Intensität, mit mehr Willen aus der Halbzeit kommt, worauf auch immer man das zurückführen möchte. Also der Trend ist not our friend, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich hoffe, dass Christian Tietz so ein bisschen die Länderspielpause genutzt hat, um daran zu arbeiten. Ich sehe da nämlich schon auch Defizite bei der Mannschaft, Defizite beim Trainerteam. Aber eins möchte ich schon auch noch anmerken, vor allem jetzt im Vergleich mit Paderborn. Paderborn ist, finde ich, einfach als Mannschaft weiter. Und da können wir schon auch bei uns den Finger in die Wunde legen, warum wir das nicht sind. Ich finde es aber auch ein Stück weit logisch, weil Paderborn hatte einfach ein ganz anderes Fundament. Die haben letztes Jahr unter Lukas Kwasniok einfach schon sehr, sehr guten Offensivfußball gespielt. Die hatten schon ein ganz gutes Ballbesitzfundament. Auf dem hat jetzt Ralf Kettemann aufgebaut, der hat zusätzlich noch die Verteidigung stabilisiert. Paderborn ist eine Mannschaft, die hat sich in diesem Sommer nicht neu aufgestellt, die hat sich weiterentwickelt und das herausragend gemacht. Für mich ist das die beste Mannschaft der zweiten Liga. Ich glaube, die steigen auf. Aber die hatten auch mehr ein Fundament. Bei uns war ja wirklich nicht nur personell kompletter Umbruch, wir haben einmal alles umgestellt. So André Breitenreiter, Stefan Leitl, die hatten ja mit Ballbesitzfußball, mit intensivem Pressingfußball, wie ihn Christian Tietz spielen lässt, so viel am Hut wie jetzt Markus Söder mit Räuchertofu, mit Kimchi dazu. Also wir haben einfach einmal komplett neu angefangen, wir haben einen neuen Kader, wir haben eine neue Spielphilosophie, wir haben ein neues Trainerteam und wir haben darüber geredet, was noch besser laufen muss, wir werden es auch noch weiter tun. Ich finde auch, dass das Trainerteam da eine Pflicht ist, dass wir ein bisschen naiv spielen, dass wir zu wenig Wege finden, um zu gewinnen. Aber man muss sich trotzdem immer so ein bisschen im Blick behalten, dass wir uns im Sommer neu aufgestellt haben. Und auch das Paderborn, auch wenn es ein kleinerer Verein ist, dass die dann doch ein besseres Fundament hatten und dass es insofern tatsächlich gar nicht so die riesige Überraschung ist, dass sie einfach schon ein bisschen reifer und weiter sind in dem, wie sie Fußball spielen.
Ganz kurz, Freunde, wir müssen Ferdi demnächst... Wir müssen Ferdi retten. Der hat gerade den König beleidigt. Ne? Also wenn er morgen nichts mehr von ihm hört, dann müssen wir
ihn retten. Ach so, sein König. Ne? Ja, dann holen wir ihn ins Königreich Hannover und dann ist er wieder sicher. Ja, aber alles richtig, was du sagst, Ferdi, und das stimmt ja auch. Ich finde es nur besonders frappierend, wenn man sich anguckt im Vergleich zu den ersten vier Spielen. In den letzten acht Spielen, 96 hat extrem an Kreativität verloren. Da haben wir einen Rückgang, also wir können jetzt die Zahlen nochmal 0,75 zu 0,13, das ist ein Rückgang von 83%. Wir machen also 83% weniger Kreativpässe, was immer man auch als Kreativpass dann natürlich bezeichnet, ne? Also in den ersten vier Spielen. Kombinationen im letzten Drittel sind um ein Drittel zurückgegangen. Also das sind schon massive Werte und gleichzeitig ist die Defensivleistung völlig eingebrochen. Und das Fazit, was Ferdi zieht, das ist ja auch so richtig. Der Umbruch. So sagen auch die Datenanalysten. Wir können das, ich will das einmal kurz skizzieren, dass 96, ich muss es kurz einmal raussuchen, Moment bitte, die Probleme, die sich aktuell zeigen, sind weniger Ausdruck mangelnder Qualität oder fehlender taktischer Ideen. Das ist ja schon mal wichtig, sondern vielmehr symptomatisch, und dann kommt gleich das Wort von Ferdi auch, für eine Mannschaft, deren Fundament sich noch mitten im Aufbau befindet. Es heißt also, dass der Umbruch von 96 zu umfangreich, zu tiefgreifend und zu gleichzeitig war, um kurzfristig zu einer stabil funktionierenden Mannschaft zu führen. Das heißt, wir hatten punktuell zu Beginn der Saison, wo sie sich alle auch nochmal vielleicht dem Trainer besonders zeigen wollten, gesehen, dass es funktioniert. Die anderen Mannschaften waren noch so in der im Kopf vielleicht in der Sommerpause. Jetzt sehen wir aber, dass eben das Fundament, was Ferdi gerade sagte, Paderborn hat es, Luca hat es beschrieben, nur wenig Veränderungen und die dann punktuell verstärkt. Dazu führt, dass wir die Substanz im Bau nicht haben und dass wir im Prinzip an einer Stelle sind, wo Paderborn gewesen ist und am Ende vielleicht auch Vierter werden, aber eben nicht aufsteigen werden, André.
Ja, und das ärgert mich, weil nämlich aus meiner Sicht die Fakten, die diese Statistiker immer so rausschreiben, teilweise völlig außerhalb irgendwelches Kontextes interpretiert werden oder dass diese tatsächlichen Spiele und Spielverläufe überhaupt nicht mit den Zahlen erklärt werden können, die da erhoben werden. Ich möchte da nämlich direkt etwas sagen, was mir kolossal auffällt. Wir haben in den letzten drei Heimspielen, Bielefeld kurz mal geistig rausgenommen, haben wir dreimal drei Gegentore bekommen. Es spielt für mich keine Rolle, ob du neu zusammengewürfelt bist, seit Jahren zusammenspielst. In Heimspielen als Hannover 96 dreimal drei Gegentore zu bekommen, ist auf eine ganze Saison gerechnet schon zu viel. Auf die letzten vier Heimspiele gerechnet, ist das eine Katastrophe. Und das hat aus meiner Sicht überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was da quasi angedacht wird, sondern es hat was mit der mentalen Einstellung, der Intensität auf dem Platz zu tun. Und darum geht es nicht ganz allgemein, wie viele Zweikämpfe führe ich, wie viele Kopfballduelle gewinne ich, sondern in den Key-Momenten, die der Gegner ausnutzt, da hat man gepennt. Und das sind solch krasse individuelle Fehlleistungen. Wir diskutieren das ja jedes Mal im Quick and Dirty oder unterhalb der Sendung. Da kannst du aus meiner Sicht von Statistiken gar nichts ableiten, außer, dass wir immens hohe individuelle Fehler haben. Ja gut, das sehen wir aber auch. Und die zweite Geschichte ist, ich will mal ganz kurz Bielefeld mit reinnehmen. Das Bielefeld-Heimspiel, das haben wir gewonnen. Aber auch da, Heidewitzka, wir lagen zurück, obwohl wir nicht wissen, warum, weil wir auch da individuelle Fehler gemacht haben und offensiv natürlich auch wieder komisch waren. Grüße an Tomjak. Und haben durch pures, na Glück will ich nicht sagen, es waren ja schöne Pässe da von Noll, aber durch pures Momentum haben wir dieses Spiel gedreht und gewonnen. Jetzt stelle man sich mal vor, dass wir auch in die Buchse gegangen. Und darauf will ich hinaus. Wir müssen tatsächlich bei dem Spielermaterial, was wir haben, bessere Leistungen, stabilere Leistungen erwarten. Ja, die haben sich noch nicht alle gefunden. Ja, die spielen noch nicht lange zusammen. Aber es sind Fußballprofis. Und was da teilweise passiert, darf Fußballprofis auf dem Niveau bei der Bezahlung, sorry, ist ein bisschen polemisch, aber darf nicht passieren. Und ich weiß nicht, wie weit der Titz ein Problem hat. Da müsste man dann, wir kommen erst im Dezember dazu, es sind nur noch 10 Tage, ich laufe mich schon warm, aber da würde ich im Dezember nochmal ganz gerne den Namen Markus Mann in den Ring werfen. Heute nicht, aber das schon mal mit einem kleinen Ausblick.
Ja, finde ich toll. Die erste Aussage von dir bestätigen die Statistiker sogar, es gibt deutlich höhere Ballverluste in gefährlichen Zonen. Also du magst diese Zahlen sowieso nicht, deswegen ist es, im Kopf streiche ich schon deine Aussage, weil letzten Endes...
Aber die Ballverluste in gefährlichen Zonen, entscheidend ist ja, wie viele Tore daraus resultieren. Und das ist ja nicht 1:1 ablesbar. Nee, du kannst das, ja auch 10-mal den doch. Ball in der gefährlichen Zone verlieren, wenn der 10-mal der Gegenspieler den Ball am Tor vorbeischießt. Ist ja,
das tut er, macht er aber gerade.
Nee, bei uns nicht, wir aber schon.
Ja, gut, geschenkt. In jedem Falle, schön, dass du Markus Mann jetzt schon wieder auf die Agenda nimmst. Dazu müssen wir sagen...
Markus, ich komme noch auf dich zurück im
Dezember. Ja, vielleicht wirst du ja sein neuer Assistent. Maximilian Lüftel wird bei Schalke 04 hochgehandelt. Das können wir ganz klar sagen. Sky hat es jetzt auch exklusiv berichtet. Maximilian Lüftel steht auf der Liste von Schalke 04, soll dort Kaderplaner werden. Und ich kann euch sagen, er hat bei 96 seinen Wechselwunsch hinterlegt. Es geht jetzt um die Ablöse. Das heißt, vielleicht wird dein Platz für dich frei, André. Du wolltest ja auch im Kickbase besser als Markus Mann sein. Vielleicht schaffst du es jetzt dann als rechte Hand von ihm, dann irgendwie das Ruder rumzureißen. So, Paderborn haben wir, ein bisschen Analyse unserer Krisensituation haben wir. Was machen wir jetzt aber? Also klar ist zum Beispiel Moritz Neubauer, für den kommt das Spiel zu früh. Hüseyin Çakırun wird das Spiel auch verpassen. Hat, nachdem er Sprunggelenksbeschwerden hatte vor der Partie gegen Darmstadt, jetzt am Oberschenkel so ein bisschen Probleme. Dafür kommt zurück Benedikt Pichler, hat im Test der U23 gegen Magdeburg 2 ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet, sehr schön. Benny Pichler also wieder mit dabei. Ja, was machen wir jetzt daraus? Virgil Dieter, 2x90 Minuten für Rumänien. Nola Seko war eher der Ersatzspieler bei der U21. Ja, Benji Kellmann hat ein Spiel voll, ein Spiel 18 Minuten gespielt, mehr hatten wir gar nicht abgestellt. So, also, was machen wir jetzt? Im Tor Leo Weinkauf, oder? Entschuldigung, bitte, mein Fehler. Nahuel Neul natürlich, das war jetzt mein Fehler. Ist das jetzt schweigende Zustimmung?
Sollen wir dir jetzt widersprechen?
Ja, weiß ich nicht. Also, Torwartdiskussion machen wir nicht auf, ne? Nein. Wir haben ihn so gelobt vor Darmstadt.
Ja. Kann gerne mal wieder einen guten Exit-Ball spielen.
Ich glaube, nein, also das ist das Schlimmste. Wir haben halt kein Torwart. Also wir brauchen diese Zweikämpfe, die wir gewinnen. Wir dürfen uns nicht pressen lassen. Also doch, das dürfen wir schon. Wir dürfen nur nicht den Ball verlieren, wenn wir gefährlich aufbauen. Naja, egal. Okay, 0-0. Aber jetzt das Spannende ist tatsächlich die Dreierkette. Oder ist es überhaupt spannend? Also, André, dein Ime Okon. Schlechtester Spieler gegen Darmstadt 98. Verschuldet 2 Gegentore. Schießt aber auch ein Tor. Holst du den eigentlich wieder in die Startelf?
Ja, wir haben das ja schon besprochen. Ich bleibe dabei. Ime Okon gehört zu den Top 3 Innenverteidiger, die wir haben. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist halt so. Und wenn du die Besten spielen lassen willst, musst du ihn spielen lassen. Wenn du ihn bestrafen willst, weil er sich möglicherweise taktisch gegen den Trainer verhalten hat und willst den Trainer bestrafen, dann nimmst du ihn raus. Aber Ime Okon mit Matsuda, bitte nie wieder.
Ja, okay, aber und, warte.
Wenn Matsuda auch nicht spielt, hätte ich damit auch überhaupt kein Problem. Mein Problem ist tatsächlich eher Matsuda, denn der würde auch den armen Gieser in Probleme bringen. Also von daher, wenn alle Innenverteidiger fit sind, glaube ich, spielen Tomiak, Okon links, Gieser rechts, also in der Innenverteidigung, ne? Und dann ist das die stärkste Innenverteidigung, die wir haben. Warum der Herr Blank keinen Stich mehr sieht, verstehe ich zwar auch nicht so richtig, aber der ist wohl so. Also da
muskuläre Probleme? Nein, er war angeschlagen. Stopp.
Ja, jetzt ja, aber ich meine davor.
Naja, war angeschlagen. Ich wiederhole das gerade nochmal.
Die letzten 3 Wochen?
Naja, 3 Wochen. Ja, er war angeschlagen. So. Okay. also gut. Okay. Also, okay, du spielst mit Okon links, mit Tomiak in der Mitte und mit Virgil Gita dann rechts. Ferdi, wie spielst du? Henry Blank ist wieder im Training, also ist auf dem Weg zurück in die Startelf? Oder wie siehst du es?
Also, ich spiele definitiv anders. Und ich habe das Gefühl, ich beurteile 2 Spieler auch einmal kolossal anders, als André das gerade tut. Der eine ist eben Ime Okon. Ich habe das Gefühl, ich sehe da irgendwas nicht, was andere sehen. Weil André hat den super gern. Luca mag ihn, glaube ich, auch mal mehr, aber jedenfalls deutlich mehr als ich. Christian Tietz schätzt ihn offenbar sehr. Ich sehe es bei Ime Okon nicht. Aber um mich mal jetzt wieder auf das Positive zu fokussieren, mir fehlt vor allem Mike Nawrocki in der Startelf. Für mich ist es komfortabel unser bester Innenverteidiger. Und ich habe die Länderspielpause auch mal so ein bisschen, ich habe mich vor allem auf die Defensive konzentriert, weil ich finde, das ist immer noch unser ganz großes Problemkind. Und mir nochmal diverse Defensivstatistiken angeschaut. Also Zweikampfquoten auf dem Boden, Zweikampfquote in der Luft, abgefangene Bälle, Wiedereroberung. Und da so unsere 5 Innenverteidiger miteinander verglichen. Und die Reihenfolge ist mal ein bisschen so, die variiert. Aber es gibt 2 Trends, die sich durchziehen. Der eine Trend ist, dass Mike Nawrocki überall sehr, sehr gute Werte hat. Der gewinnt mit Abstand unsere meisten Zweikämpfe am Boden.
In den 27 Minuten, die er spielte?
Wenn wir die, das sind, erstmal würde ich vermuten, es waren eher so 150, vielleicht sogar 200, aber ja, in denen war der unser bester Innenverteidiger und ich sehe auch nicht, warum er jetzt auf einmal, wenn er fit ist, nicht mehr spielen sollte. Klar, kann er dieses Niveau über eine ganze Saison halten, wir werden sehen, aber Freunde der Sonne, also Mike Nawrocki ist unser bester Innenverteidiger oder jedenfalls einer unserer besten 3 Innenverteidiger. Also Mike Nawrocki war überall vorn dabei, hat herausragende Werte. Und der andere, nicht ganz so erfreuliche Trend, ist, dass halt Ime Okon überall letzter oder vorletzter bei den Werten war. Der ist unser einziger Innenverteidiger, der sowohl am Boden als auch in der Luft unter 50% der Zweikämpfe gewinnt. Und ich möchte ihn auch gar nicht zu sehr niedermachen. Das ist immer noch ein junger Spieler, der es beeindruckend gut macht dafür, dass der als Projekt geholt wurde, einen 4-Jahres-Vertrag bekommen hat, in einem komplett neuen Land, neuen Liga spielt. Aber an diesem Punkt hat er für mich einfach kein Zweitliganiveau, weil das Stellungsspiel und die Handlungsschnelligkeit einfach noch zu weit weg ist. Und da kann er hinkommen, wenn man ihn in Ruhe entwickelt. Aber gerade gibt es für mich, also ich weiß nicht, wenn Ime Okon einer unserer 3 besten Innenverteidiger ist an diesem Punkt, dann ist André auch einer der 3 besten Optionen für den nächsten niedersächsischen Ministerpräsidenten. Ich sehe es leider einfach.
Ich finde, ich verstehe, dass du das als Gag gebracht hast, aber ich finde, also wenn ich mir die aktuelle politische Lage angucke, da könnte ich auch. Also da würde ich mich auch zu den Top 3 zählen. Ich werde es am Ende nicht werden, weil
du bist aber aus NRW. Lebe,
genau, du bist aus NRW. Ja, genau. Das ist deswegen schon mal gut. Grüße an die regierenden Parteien. Ihr müsst euch nicht sorgen, aber tatsächlich, also ja, du siehst mich richtig. Aber nochmal ganz kurz. Aber Freddy, ich kann dir folgen. Bei Nawrocki würde ich sogar sagen, ich habe den nie gesehen aus seiner Stärke heraus oder immer nur aus der Schwäche der anderen heraus, weil er ja immer nur gespielt hat, wenn irgendjemand verletzt, gesperrt oder sonst was war. Tatsächlich würde mich mal interessieren,
sind. Er hat nur nicht gespielt, weil er nicht fit war. So wird ein Schuh draus.
Ja,
ist okay, aber deswegen. Nee, das ist ein kolossaler Unterschied. Du sagst, er hat nur gespielt, weil andere verletzt waren. Ich sage dir, der hat vorher nur nicht gespielt, weil er verletzt gewesen ist.
Ja, das ist ja in Ordnung. Wenn jetzt alle aber fit sind, was ja aktuell der Fall ist, zumindest das Erkenntnisstand, wenn er jetzt spielen würde, dann wäre ich komplett bei Ferdi und dann kann auch Ime Okon raus. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Titz, der immer Okon gebracht hat, bei jedem Spiel, wo es möglich war, dass der jetzt sagt, Okon ist doch nicht mehr so gut. Und eine ganz entscheidende Geschichte ist, ich weiß, es ist natürlich immer viel Glück und viel Pech, aber ich verstehe auch die Kritik, nur Ime Okon ist ja gefühlt unser torgefährlichster Spieler. Also gerade bei den Offensivstandards. Und wir haben tatsächlich sonst da ein echtes Loch. Das heißt nicht, stellt ihn auf, alle 3 Spiele macht er mal ein Tor, verschuldet aber jedes Spiel 2. Aber ich finde, er bringt an der Stelle uns wirklich etwas, was die anderen nicht tun. Kann mit Navrocki aber auch tatsächlich komplett mitgehen, wenn es der defensiven Stabilität dient, und die ist unerlässlich. Solange Ferdi wir uns darauf einigen können, dass Matsuda nicht spielt, würde ich sogar auf Okan verzichten. Was hältst du von meinem Kompromiss?
Nee, pass mal auf. Erstmal ganz kurz, Ferdi, wen nimmst du in die Dreierkette jetzt? Also Navrocki, Tomiak und Gita?
Gita. Okay. Also ich weiß, Gita hat zweimal bei der Nationalmannschaft gespielt, der hat aber auch vorher bei uns gegen Darmstadt hat er nicht so viel gespielt, deswegen traue ich ihm zu, dass er diese Belastung kann. Ich halte Gita einfach für zu gut, für zu wichtig für unser Spiel, deswegen möchte ich da drei erfahrene Innenverteidiger.
Siehst du das auch so?
Entschuldigung, ich hatte gerade technische Probleme, ich habe ihn noch nicht ganz wieder einbekommen.
Du hast dich eingenässt, wie bitte?
Nein. Nee, also ich habe gerade dezent versucht, darüber hinwegzusehen, dass unsere Kacheln hier gerade.
Absolut, ja, aber Luca muss einfach alles crashen hier.
So, ja, okay. Es tut mir leid. Ich bin gerade aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ich wollte ja nicht über Ferdi lachen, deswegen musste ich das klarstellen. Nein, ich kombiniere tatsächlich euch alle drei. Ich spiele Navrocki, Tomiak und Okan. Von und so links nach rechts.
So wird es sein. Und genauso wird es sein.
Okan ist vom athletischen Profil unser bester Innenverteidiger. Boris Tomiak vom Passspiel und Mike Navrocki im Dribbel, im Andribbeln mit Ball.
Okay.
Darf ich dann
aber jetzt an
Masuda? Ich möchte in die Wunde.
André, hör doch mit Masuda jetzt mal auf.
Ich weiß, Imo Okan, also Schnelligkeit ist eine brutale Waffe. Und ich weiß auch, das war ja der Grund, warum Christian Tietz ihn gegen Darmstadt gebracht hat, um da eben einen schnellen Innenverteidiger zu haben, mit dem man das Zentrum absichern kann. Das Problem ist, all das Tempo bringt eben nichts, wenn er dann basic-taktische Anweisungen missachtet. Das war vor dem 1-0 so, dass er grundsätzlich gut steht, dann aber den katastrophalen Laufweg macht. Und genau diese eine Anweisung, die Christian Tietz gegeben hat, nämlich, dass wir die Mitte zumachen wollen und Darmstadt auf außen drängen wollen, die missachtet. Er macht den falschen Weg und da hilft ihm halt dann auch all das Tempo nicht. Deswegen ja, Imo Okan, wenn der dann irgendwann sein Tempo klug einzusetzen weiß, ist das ein brutal spannender Spieler. Aber solange er nicht weiß, wie er zu stehen hat, wann er sich rausbewegt, wann er die Mitte abdeckt, und das tut er aktuell so oft nicht, solange hilft auch dieses Tempo einfach nur bedingt.
Und wie lernt er das? Indem er spielt.
Im Training. Nicht indem er uns wöchentlich, ja genau.
Ja, aber es ist halt die Frage, spielst du auf Win Now oder spielst du auf Win Later?
Wir können nicht Win Later.
Ja, okay. Dann
Martin müsst ihr Kind Okan, ist nicht am Herzinfarkt gestorben. Wir können nicht Win Later.
Ja, ist doch so.
Ja, dann, aber es ist doch so.
Der hat eine klare
Forderung.
Also, dann müsst ihr Imo Okan und ein Wishomango zusammen einfach nur jedes Training zusammen trainieren lassen und den nie wieder in den Start erstellen.
Ich bin dafür.
Ich möchte auch nochmal sagen. Also wir reden ja lange über Innenverteidiger. Das ist auch in Ordnung. Lange, aber jetzt mal ganz ehrlich.
Zu lange.
Wir haben jetzt durch.
Luca hat
weil wir haben andere Probleme.
Nee, hör jetzt auf. Du willst nur auf diesen einen Spieler, der...
Nee,
der
ich will auch will mal über Kokolo reden, über Okan, über Bundu Okan reden. Ich habe da einige Probleme, Bernd, ausgemacht.
Also Luca hat recht, so wird Tietz machen. Ferdi hat recht, so sollte Tietz es machen. Ich glaube, das ist ganz klar. Und André ist einfach... Ja. André. Gut. Machen wir mit der Schiene weiter. Fände ich eigentlich zu langweilig, weil André möchte unbedingt darüber reden. Machen wir mit der 6 weiter. Also... Unser Kapitän Enzo Leopold, übrigens frisch verliebt, Glückwünsche. Influencerin aus Hannover, ich habe den Namen noch nie gehört, ich habe mir auch nicht gemerkt, 500.000 Follower auf Instagram. Eine Fitness-Influencerin, getrennt von ihrem Ehemann, der auch Fitness-Influencer ist, waren jetzt gemeinsam im Sölden. Wisst ihr, was ich schlimm finde? Jetzt kommt's. War jetzt ein kleiner Exkurs. Ich finde es furchtbar, und das möchte ich ganz klar sagen, und das sagt ganz, ganz viel aus, dass das im Sportteil bei den Matzak-Medien steht. Das hat in keinem Sportteil dieser Welt was verloren. Und ich finde es, ich sage das auch so deutlich, verzeiht mir bitte, peinlich, dass Sportjournalisten Insta-Profile stalken, um daraus einen Text im Sportteil zu machen. Das ist so sportlich wie André nachts um 3. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Für mich eine Katastrophe, deswegen dieser kleine Exkurs sei mir bitte gegönnt. Ja, ich habe ein Abo von diesem Verlag und ich bereue es jeden Morgen. Gut, 6, also Enzo Leopold, ist ganz klar. Ich glaube, jetzt müssen wir mit der Schiene weitermachen, sonst wird es blöd. Linke Schiene, Kolja Uden, gibt es da Gegenrede?
Ja.
Ja, gut. Alternativlos, oder?
Na, André, Ferdi sagt, das ist nicht alternativlos.
Ach, Neubauer ist wieder fit?
Nee, Aber also Uden also. Ist für mich alternativlos, die Position ist es für mich noch nicht.
Ah, okay.
Okay, aber weil, wen siehst du da auf der linken Schiene dann?
Kokolo. Mhm. Nicht, weil ich sonderlich
überzeugt bin. Besonders gut das 2-3 verteidigt im Übrigen.
Ja, ich bin auch noch nicht so super von ihm überzeugt, aber im Hinblick auf unsere Personallage vorne bin ich auch da wenig überzeugt. Deswegen habe ich mich am Ende dafür entschieden, dass ich Kokolo links aufstellen würde und Uden dann eins vorgezogen.
Okay, finde ich gut. Ich opfer dann auch Jannik Rochelt und gehe mit dir mit. Der Rest linke Schiene. André war, glaube ich, von der linken Schiene völlig überzeugt von Kolja Uden. Bist du es noch oder konnten Ferdi und ich dich überzeugen?
Nein. Ich bin absolut überzeugt von Kolja Uden, weil Neubauer verletzt ist. Eine der bittersten Verletzungen und dann würden auch unsere Serien anders aussehen. Aber er ist es nun mal und dementsprechend haben wir Uden. Der ist gut in Form, hat ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Bitte, bitte, bitte an dem nichts ändern.
Luca?
Ich bin, also ehrlicherweise, ich war von Kolja Uden ausgegangen, in meinem Kopf. Die Art und Weise, wie Ferdi es jetzt aber sagt, finde ich gar nicht so unklug, vor allem wenn ich mir überlege, dass du gegen Paderborn auch ganz gerne mal die äußeren Schienenspieler hinterlaufen sollst oder solltest, finde ich die Idee mit Kokolo gar nicht so schlecht.
Ohne Chakun dann aber?
Der ist verletzt. Das wäre verletzt die Konsequenz. Nein, der ist verletzt, André, der spielt nicht.
Ach du Schreck. Ach du Schreck.
Wie ich dir schon sagte, André, schön, dass du so aufmerksam bist. Hussein Chakun fällt aus. So. Okay, nee, nicht Achtu-Check. Ich finde das gar nicht so schlimm. Der ist gerade ein bisschen überbewertet. Also, mir ist Kolja Uden übrigens auf der linken Schiene offensiv besser, lieber als Chakun. Aber das ist meine ganz persönliche. Alles gut. Haben wir links. Kommen wir zu rechts. Luca, wer spielt rechte Schiene?
Der Anime-Fan. Das war jetzt auch wieder
hast du jetzt auch, auf die... Hast du jetzt auch irgendwelche Insta-Profile gestalkt?
Bist du jetzt nee, das war ein Interview auch bei Matzak mit Hayato Matsuda über seine Lieblingsanime-Serie.
Genau, wollen wir das Kaffee sagen, wo er immer sitzt? Oder,
nennt er da sogar?
Ich weiß, er wurde danach gefragt. Ne? Also Tietenberg trinkt ja mal 2 Espressi in der Markthalle, bevor er arbeitet. Und jetzt wissen wir halt auch, wo Hayato Matsuda seinen Tee mit Yokota trinkt. Da freuen wir uns noch drüber. Das sind die wichtigen Informationen
im Sporthall.
Bitte, ich bin gerade in Hasslaune. Das sind die wichtigen Informationen im Sporthall. Und das ist auch die Frage, die würde ich stellen als Sportreporter. Bin ich ehrlich. Also wo trinkst du eigentlich deinen Tee, mein Freund? Und kochst du selbst? Nein, klar. Hundertprozentig. Er geht in Asia-Shops einkaufen, weil deutsche Lebensmittel kommt da nicht so mit klar. Das erklärt so einiges. Luca, also okay, das heißt, er hat immer zu, der spielt auf der rechten Schiene. Defensiv, wer spielt offensiv?
Das fragst du mich.
Na, wen denn sonst? Wir haben jetzt eben links schon
gemacht. Also ich habe ihn zwar fallen gelassen und werde ihn nicht mehr bis aufs Blut verteidigen, aber er ist unsere beste Option vorne rechts.
Ich glaube, man darf ihn auch nicht mehr einwechseln, so wie er sich präsentiert hat. Ja genau, wen meinst du?
Die 7 aus Sierra Leone.
Die 7 aus Sierra Leone. Okay, also Mustafa Bundu für die Trikotnummern von uns nicht kennen. André, wen lässt du denn rechtsoffensiv und defensiv spielen? Fangen wir doch mit offensiv an.
Ja, das ist einfach echt eine Problembärstelle. Tatsächlich, ich würde auch mit Bundu gehen, weil ich immer noch glaube, dass irgendwo noch dieser Bundu der ersten Spiele drinstecken muss und irgendwann dieser Bundu doch aus ihm rausbrechen muss, wie Alien aus dem ersten Alien-Film von 1900 knipst. Also so stelle ich mir das vor. Aber er wird mich enttäuschen. Es ist so ähnlich wie bei Rochelt. Ich habe Rochelt abgeschrieben, aber ihr glaubt immer noch, dass der Knoten platzt. Ich habe dieses Gefühl bei Bundu entgegen aller Wahrnehmung der letzten Spiele. Trotzdem Bundu offensiv und irgendwie, dass der Knoten platzt.
Und defensiv?
Natürlich auch gegen Paderborn. Defensiv ist ganz klar jeder, außer Matsuda.
Ist mir egal. Das ist mir zu billig.
Ja, nimm irgendeinen. Nein. Okay, gut. Dann, wenn es dir zu billig ist. Ich weiß, es wird nicht passieren, weil der Titz den Sterner nicht mag. Der hat da irgendwie seine Frau ausgespannt, stand nirgendwo, aber hätte man ja auch mal aufschreiben können. Anders kann ich mir das nämlich gar nicht erklären. Jedoch würde ich jetzt vorschlagen, okay, ich mache einen harten. Jetzt pass auf. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte Aseko auf dem Platz haben, ich möchte Leopold auf dem Platz haben und ich möchte Rogo auf dem Platz haben. Und einer von den drei muss da positionsfremd hinten rechts spielen. Ist mir egal, wer irgendeiner, der es am besten machen kann.
Aseko hat es mal bei U21 gemacht.
Den nehmen wir.
Ganz toll. Okay, wir schreiben auf. André lässt nur Aseko rechtsdefensiv spielen. Ferdi, wie besitzt du denn die rechte Seite?
Ich dachte, André hat vor ein paar Wochen mich an mein eigenes Zitat erinnert, dass ich Spieler in ihren besten Rollen aufstellen will. Ich glaube, das ist bei Aseko immer noch dieser Pressing-Zehner und nicht die rechte Außenverteidigerposition. Aber ich verstehe ehrlich gesagt die Bauchschmerzen mit Matsuda, weil er ist defensiv ein Problem. Ich glaube aber auch, dass man ihn besser abgesichert bekommt, wenn du halt nicht mit Okon und Matsuda zwei junge Spieler mit Defensivproblemen auf einer Seite hast, sondern wenn da vielleicht ein Gita spielt, der die Rolle ein bisschen sicherer interpretiert. Und ich glaube auch, dass wir Matsudas Offensivstärke brauchen und dass sie uns gut tut. Ich meine, das ist immer noch unser bester Torschütze nach Kellmann. Und ich würde aber schon auch mehr über den reden, wenn wir Alternativen hätten. Haben wir aber nicht.
Haben wir.
Ja, aber Jonas Sterner hat
Christian.
Aber
das Thema müssen wir auch anders aufmachen.
Ich weiß es nicht.
Aber das müssen wir mal anders aufmachen. Aber wir haben eine Alternative, die ich auch für besser halte. Aber ja.
Ja,
egal.
Realistisch leider
nicht. Es wird so sein. Und offensiv?
Offensiv, ich möchte gar nicht groß draufhauen. Ich bin aber einfach durch mit Mustafa Bundu. Mir fehlt es da an gefühlt allem. Also sportliche Leistung
ist das eine. Dieser Optimismus, den wir hier versprühen.
Die Einstellung ist aber das andere. Nee, mit Bundu bin ich durch. Aber ich habe Optimismus für Yokota, weil die Sache ist ja, wir sind ein Dribbelteam. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Wir sind ein Team, das möchte Spieler in 1-gegen-1-Situationen bekommen. Das möchte dadurch Gefahr kreieren. Das ist einfach ein zentraler Part der Spielidee von Christian Tietz, wie wir als Team Tor als Gefahr erzeugen wollen. Und ganz simpel gesagt, um ein Dribbelteam zu sein, brauchst du Dribbelspieler auf dem Platz. Der Spieler mit den meisten erfolgreichen Dribblings pro 90 Minuten in der zweiten Liga ist Daisuke Yokota. Ich weiß, der hat jetzt auch noch nicht immer alles abgerissen, aber für mich war er trotzdem gut genug und Bundu war schlecht genug und eine andere Alternative sehe ich nicht, um da jetzt mal Yokota seine Startelf-Chance zu geben. Ich würde den gerne mal sehen. Ich glaube, der kann uns da gut tun, auch gegen eine gut stehende Paderborner Defensive, die ich uns, glaube ich, nicht mega viel Räume freimachen wird. Da möchte ich einen Dribbler wie Yokota haben mit seiner Kreativität und ich habe es schon angesprochen und ich möchte auch noch ein kleines extra Lob verteilen, eben auf der linken Seite Kolle Oden, weil ich weiß, der ist im Sommer bei vielen so ein bisschen hinten runtergefallen, einige haben sich über die Vertragsverlängerung in die Augen gerieben und ich mag den aber super gern und ich fand das auch nicht verwunderlich, weil das ist einfach so ein Tiz-Spieler, das ist so ein Zocker, der hat Bock auf Fußball, der schaut, dass er immer anspielbar ist, der traut sich was, der dribbelt an, der sucht den Weg Richtung Tor, der sucht den Abschluss und mir hat der einfach super viel Spaß gemacht die letzten Spiele und ich finde, der gehört in die Startelf und ich finde tatsächlich, auch wenn Maurice Neubauer zurück ist, der uns absolut fehlt, muss man einen Weg finden, um Kolja Uden in dieser Form auf den Platz zu bekommen.
Werden wir ja haben. Er muss nur das machen, was du sagst und da folge ich dir jetzt auf der rechten Seite auch wieder. Daisuke Yokota vorne, Ayata Matsu da hinten ist auf meine rechte Seite. Kann ich ganz deutlich sagen. Haben wir noch zwei Positionen offen. Den Zehner, sagen wir es doch so, wie es ist, und den zentralen Stürmer. Andrisch lässt Aseko da nicht spielen, deswegen möchte ich wissen, André, wer spielt denn dann für dich da?
Keiner, weil ich ja mit Rogor und Leopold eher zwei defensive Sechser, Achter hätte. Kein Zehner brauchen wir nicht gegen Paderborn. Ja. Dementsprechend habe ich keinen Spielmacher-Zehner, wenn du darauf
anspielst. Wen denn dann? Was hast du dann für zwei Spieler noch? Du hast ja noch zwei Positionen offen. Oder spielen wir zu zehn?
Zentrales Mittelfeld. Aseko, der normalerweise da spielt, geht rechts in die rechte Verteidigung.
Ja.
Und Rogo dafür rein. Ah. Und Leopold bleibt. Und vorne, ja gut, klar, der einzige Stürmer, der noch gerade auslaufen kann. Oder ist Pichler wirklich matchfit? Ich glaube es noch nicht. Der kann hinten raus mal kommen, ja. Aber ich glaube, dass der nicht starten wird. Das kann ich mir nicht
also Kellmann.
Vorstellen. Also Kehlmann, ja.
Kellmann. Luca?
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Wannes Taibbi noch irgendwie reinbekomme.
Ja, genau.
Aber maximal dann links und dann müsste ich wieder von meinem Uden vorne Call weggehen und dann würde Uden nach hinten links und Taibbi nach vorne links und dann so Halbraumzehner etc. pp. Nur das Eko, was soll ich euch erzählen? Vorne Benjamin Kellmann.
Okay.
Pichler soll wohl matchfit sein.
Ja.
Würde ich aber auch sagen, wir machen es umgedreht zum Saisonbeginn. Kellmann darf 60 Minuten, dann kommt Pichler.
Okay. Pichi. Ferdi?
Ich schließe mich da an. Ich weiß, Aseko hatte schon stärkere Spieler als zuletzt. Ich finde, der ist trotzdem für uns nicht ersetzbar in seiner Pressing-Rolle. Auch gerade, weil vielleicht das Spiel, was wir machen können, was Paderborn so ein bisschen wehtut, ist, wenn wir Intensität reinbringen, weil Paderborn ist kein intensives Team. Wenn wir sie so ein bisschen stressen können mit Intensität, glaube ich, ist das ganz gut. Nur Aseko ist da der perfekte Spieler für. Ich finde Taibbi weiterhin nicht so überzeugend. als dass er für mich über Seko in die Startelf gehört. Das gleiche gilt für Rogu. Und vorne mangels Alternativen Kellmann. Und wenn Pichler 30 Minuten im Tank hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen.
Ja, ich mach's anders. Für mich spielt Taibi und Pichler. Pichler geht zur Halbzeit raus. Taibi bleibt drin. Aseko ist dann derjenige, der kommt, wenn Taibi doch nicht funktionieren sollte. Also für mich Taibi und Pichler. So, dann haben wir unsere 11 Spieler genannt. Die Tipps, Ferdi. Wie spielen Hannover 96 beim SC Paderborn?
Ich habe es bisher vermieden, eine Niederlage gegen 96 zu tippen. So richtig Glück hat es aber auch nicht gebracht. Deswegen weiche ich davon ab. Ich tippe auf ein 2-1 für Paderborn. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr gute Teams. Ich halte Paderborn aber doch vor allem einfach defensiv für das stabilere, für das komplettere Team, für das an diesem Punkt weitere Team. Es wird mich null überraschen, wenn wir gewinnen, aber wenn ich ehrlich tippe, dann glaube ich, dass Paderborn ein Stück besser ist. Deswegen 2-1.
Ich bin so froh, dass ich Taibi und Pichler in die Startelf genommen habe, sonst wären wir uns nämlich hier zu 100% einig gewesen, weil das ist exakt mein Tipp, 1-2. Aus unserer Sicht 2-1 für die Heimmannschaft in SC Paderborn. Luca?
Ich tippe aus Prinzip nicht gegen Hannover 96. Ich habe bisher aber auch immer Siege getippt. Und all best I can do ist unser klassisches Auswärtsergebnis 2-2.
Okay, André?
Tatsächlich wird es ein Klassiker werden, genau wie immer. Wir werden zweimal in Führung gehen und dreimal die Heide brennen hören und dementsprechend verlieren wir 3-2. Herr Malöz,
nein, ich habe gedacht, wir kommen durch die Folge ohne dieses gottlose Lied. Ich war viermal da und muss mir die Scheiße anhören und jetzt darf ich es mir wieder anhören.
Ihr wirst es dir anhören, nämlich zweimal, so wie Ferdi und ich gesagt haben, und wir schießen nur eins. So, am Ende wird es so sein. Allen, die nach Paderborn fahren, viel Spaß, viel Erfolg in diesem kleinen,
danke,
wunderschönen, schmucken Stadion. Bin sehr neidisch.
Ja, total.
Kommt alle bitte gesund wieder. Übrigens, denkt daran, die S5 fährt nicht durch. Also mit der S5 nach Paderborn ist nicht, Freunde. Nur, dass ihr das wisst. Sonst ist es ja ein S-Bahn-Duell. Dieses Mal ist es das nicht. Die S5 fährt nicht durch. Also müsst ihr euch andere Fahrgelegenheiten. Ruft einfach André an. Ich gebe euch die Nummer. Schreibt mir hier kurz bei Insta oder was. Ich schreibe euch Andres Nummer. Der sammelt euch alle ein. Das ist kein Problem. Der hat ein großes Auto. Der fährt dann nach Hannover und dann nach Paderborn. Das macht der alles. Müsst ihr mir nur schreiben. Okay, also kommt gut nach Paderborn. Kommt gut wieder zurück. Dieses Mal glaube ich nicht an 3 Punkte. Bin ich bei Ferdi. Wir werden das Spiel verlieren. Das wird bitter. Das wird aber die Realität und vielleicht können wir dann mit realistischeren Zielen weiter auf Weihnachten zulaufen. Also, bis dahin, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.